Heute im Podcast die Rennfahrerin Sophia Flörsch. Sophia fuhr mit ihren 22 Jahren bereits Formel 3, DTM und Langstrecke, hat diverse Auszeichnungen erhalten und hat ein großes Ziel, nämlich irgendwann Formel 1 Rennen zu fahren. Eine tolle Folge mit einer echten Powerfrau. Let's go!
Und ich hatte nur diesen einen Unfall, wo ich mir auch wirklich was gebrochen hatte. Und auch, ich meine, wenn man das Video anschaut, was ja mehrere Menschen gemacht haben, dann sieht man oder denkt man ja eigentlich, dass die Person das nicht überlebt oder einfach alles sehr viel schlimmer ausgeht, wie es mir dann eigentlich im unterm Strich ging. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie sicher die Autos geworden sind, wie die FIA, also FIA ist immer das gleiche wie die FIFA, nur bei uns im Sport halt, so die Sicherheitsvorkehrungen an der Strecke verbessert hat. Und wie wenig da eigentlich noch passiert. Und man muss sich mal vorstellen, der Unfall ist damals mit 280 km/h passiert. Und ich habe mir nur zwei Wirbel gebrochen. Hatte noch Rückenmark und alles gequetscht, aber es waren trotzdem nur zwei Wirbelbrüche. Wenn du heute auf der offenen Straße einen Unfall mit 50 km/h hast, dann kann das schon schlimmer aussehen. So, und das muss man, glaube ich, einfach immer ein bisschen vergleichen.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti, ich bin Gründer von Born Originals und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihrem Weg, ihren Meilensteinen und vielem mehr erzählen. Manche Folgen nutze ich auch, um mit dir meine Gedanken zu teilen und hoffe, dass dich der Podcast inspiriert, deine Träume und Ziele weiter zu verfolgen, also deinen individuellen Weg zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn sie dir gefällt, dann abonniere und bewerte den Podcast gerne. Das hilft uns dabei, das Format weiter zu verbreiten. Normal Gets You Nowhere, Folge 31. Wir sind hier heute in Berlin mit Sophia Flörsch, Rennfahrerin. Und Sophia, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Ja, danke. Ich mich auch sehr.
Ja, wir haben uns auf dem Made for More Award kennengelernt. Ja. Ist jetzt schon vier Jahre.
Das war, glaube ich, 2019.
Genau, 2019. Dann habe ich natürlich deinen Weg verfolgt und auch verfolgt, ja, dass du sozusagen jetzt, man sagt ja, Deutschlands schnellste Frau bist aktuell. Und ja, erzähl gerne mal von dir so, was machst du aktuell und ja, was sind so deine Ziele? Weil da kommen wir dann ja später noch zu.
Ja, also ich fahre Autorennen eigentlich, also Autorennen, seitdem ich 14 bin. Hab aber mit dem ganzen Motorsport angefangen, als ich 4 war schon. Und hab eigentlich, sage ich mal, das Glück, dass ich aus meiner Leidenschaft irgendwo meinen Beruf gemacht habe. Und hab zwar noch mein Abi geschrieben 2018, aber ja, der Sport war irgendwie schon immer mein Leben. Und versuche einfach von Jahr zu Jahr zu schauen, was für mich am meisten Sinn macht. Ich meine, das ganz, ganz große Ziel ist die Königsklasse, ist die Formel 1. Ist aber auch kein Geheimnis, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, dorthin zu kommen. Da gibt es nur 20 Fahrer, die dort fahren und Motorsport ist extrem komplex. Aber ja, ich kann leider noch nicht verraten, was ich dieses Jahr fahre, weil erstens noch nicht unterschrieben ist und zweitens ich auch noch nicht wirklich drüber reden darf. Aber es ist ein extrem besonderer Sport und ich bin extrem happy, ihn immer noch ausüben zu können, sag ich mal so.
Ja. Wir sind ja jetzt gerade in Berlin, habe ich gerade gesagt, du kommst eigentlich aus München, ja. Und hast gerade gesagt, du kommst jetzt aus Prag, also von München nach Prag, dann nach Berlin, dann geht es direkt weiter. Ja. Wie viele Reisetage hast du so im Jahr? Also du bist ja anscheinend nur unterwegs, oder?
Ja, sehr viele. Das ist immer, die Saison geht, sage ich mal, immer im März sowas los und geht dann bis November, Dezember und dann ist die Winterpause. Also bei uns geht es jetzt gerade wieder los und es tut wieder gut, so viel unterwegs zu sein und wieder in Autos, Fliegern oder auch Zügen zu sitzen. Ich kann dir keine exakte Nummer geben, wie viele Tage ich unterwegs bin, aber so ein Beispiel, keine Ahnung, Ende 2021, so Saisonende, waren wir wirklich 8 Wochen am Stück unterwegs und ich war in diesen ganzen 8 Wochen 4 Tage zu Hause. Also es ist schon teilweise sehr viel, aber es macht Spaß.
Es macht Spaß und du hast ja auch in deiner Instagram-Bio stehen, Living the Dream. Ja. Wie würdest du das so nochmal spezieller beschreiben? Also ist das so das, was du dir auch irgendwie erträumt hast als kleines Mädchen, sage ich mal, jetzt bist du 22, fährst ja jetzt auch schon echt einige Jahre, gestartet bist du, glaube ich, mit 4,
ja, genau. Ja,
hab ich gelesen. Ja, also sag mal so, wenn du jetzt sagst Living the Dream, was bedeutet das für dich?
Auf Rennstrecken auf der ganzen gesamten Welt eigentlich unterwegs zu sein und schnelle Autos zu fahren, so kurz gefasst. ändert sich natürlich immer von Jahr zu Jahr, welche Autos, welche Meisterschaften etc. Aber das ist im Grunde das, was mich am meisten erfüllt, in Rennen, Autos auf der Strecke unterwegs zu sein, Formel, Autos am allerliebsten so. Und dann gehört natürlich bei jedem Job gehört immer sehr viel dazu, vor allem im Sportbereich. Das bleibt dann eben nicht nur bei Rennwochenenden oder Trainingstagen, sondern Sponsoren-Events, Medien-Events und einfach generell Events, wo du hin musst und, sag ich mal, dich blicken lassen musst oder darfst oder kannst, was aber alles irgendwo dazugehört und was part of the game ist. So, manches macht dir natürlich mehr Spaß, manches macht dir weniger Spaß, aber das ist eher so, ja, living the dream aus einer Leidenschaft, die man eben schon oder die ich in dem Fall schon als Vierjährige hatte, dann irgendwann so echt einen Beruf zu machen.
Ja, und ich glaube auch, das hast du, glaube ich, auch mal in einem anderen Interview gesagt, es ist halt so auf der Überholspur, ne? Also was du jetzt in so ein paar Jahren, sage ich mal, alles machen, erleben durftest, Orte bereisen durftest, das ist vielleicht, was manche irgendwie in ihrem ganzen Leben nicht machen. Ja, genau. Und das kann ich schon gut nachvollziehen. Jetzt hast du ja zuletzt, bist du DTM gefahren, auch in Le Mans, ne, was ja auch für viele irgendwie ein Traum ist. Lass uns mal, ich habe es ja gerade gesagt, lass uns mal starten, so, wie wird man Rennfahrerin? Ne, weil das ist also auch so ein bisschen part of Normal Gets You Nowhere, dass wir halt bei den Gästen einfach mal so ein bisschen aufzeigen wollen, wo ist man gestartet, wie ist man jetzt dahin gekommen? Ne? Jetzt bist du Deutschland bekannt, verfolgst da dein Ziel, irgendwann als Frau in der Formel 1 zu fahren, aber wie startet man denn? Wie wird man Rennfahrer oder Rennfahrerin?
Also im Grunde eigentlich mit dem Kartsport. Also jeder erfolgreiche professionelle Rennfahrer hat irgendwann einmal im Kartsport angefangen. Normalerweise wie in jedem anderen Sport auch im Kindesalter. Also egal, ob du jetzt mit Tennisspielern heutzutage redest oder Fußballern, die haben alle irgendwie zwischen 3 und 7 spätestens mit dem Sport angefangen. So ist es bei uns eigentlich auch. Also so, und dann gibt es natürlich deutschlandweit, aber natürlich auf der ganzen Welt Kartbahnen, wo man ja hin kann und Kart fahren kann. So, es gibt immer einen Unterschied, weil viele kennen immer, sag ich mal, die Leihkarts. Also wenn man in irgendeine Halle fährt und Leihkart fahren geht. Das ist was ganz was anderes wie Rennkart fahren. Also die Rennkarts, schon wenn man 8 Jahre alt ist und seine ersten Rennen fahren darf, gehen diese Karts schon bis zu 80 bzw. 100 km/h. Also die sind richtig schnell, die Dinger. Und das ist pure Technik und extrem eng zusammen. So, und so habe ich auch damals angefangen. Mein Papa hat mich da ein bisschen reingebracht und habe da meine ersten Runden gedreht, damals in Garching. Das war eine kleine Kartbahn in der Nähe von München. Und hatte irgendwie meinen Spaß daran gefunden. Mit 8 durfte ich dann meine ersten Rennen fahren. Und dann ist es so ein Selbstläufer. Wenn du, glaube ich, als Kind einfach Spaß hast an irgendetwas, dann machst du es weiter, solange du es kannst. So, und wenn mir jetzt jemand, glaube ich, mit 7, 8 gesagt hätte, gut, du fährst irgendwann Autorennen, du fährst irgendwann DTM, du fährst irgendwann 24 Stunden von Le Mans, was halt wirklich so das größte Motorsport-Event ist auf der ganzen Welt, hätte ich das nicht geglaubt, beziehungsweise, keine Ahnung, ist alles so, wäre wahrscheinlich unrealistisch in meinen Augen damals gewesen. Aber ja, man hört halt irgendwie nie auf und schaut von Jahr zu Jahr, was man machen kann. Und dann steht man halt irgendwann so als sehr junger Erwachsener mit 13, 14, 15 vor der Entscheidung, bleibe ich im Kartsport, bleibt es ein Hobby und eine Leidenschaft oder versuche ich mein Glück im Auto? So, und da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Wege, die man gehen kann, egal ob jetzt Tourenwagen oder Formelsport. Aber so ist das, sag ich mal, alles strukturiert und so waren auch meine Gedanken. Aber am Anfang ist es, sag ich mal, nur ein Traum, den du lebst und ein Traum, wo du hinkommen willst. So, und irgendwann, umso älter du wirst, umso realistischer wird es, umso ernsthafter wird es.
Klar, irgendwann stellst du dir die Frage, will ich das jetzt, kann ich ganz oben angreifen?
Genau.
Ich glaube, wie, ich sag mal, für Jungs ist ja so in der Regel, oder die meisten Jungs spielen irgendwie Fußball und dann ist ja auch so, dass du irgendwann, erstmal spielst du einfach nur, weil du Spaß hast und irgendwann geht's dann los und du sagst, okay, in welche Richtung kann das gehen? Ne? Und trotzdem dauert es halt noch viele Jahre, bis du wirklich weißt, wofür hat es jetzt gereicht am Ende.
Genau.
Aber ich glaube, auch da ist halt diese Entscheidung. Ne? Will ich das jetzt wirklich forcieren und sag auch, weiß nicht, ich mache die Schule zu Ende, ja, aber ich mache dann keine Ausbildung oder ich gehe nicht studieren, weil ich halt das Fulltime verfolgen möchte. Und du hast gerade gesagt, dein Vater hat dich zum Kartfahren gebracht, ist selber auch Kart gefahren. Ne?
Ja, genau.
Und ist ja eigentlich auch so derjenige, der dich ja überall hin begleitet und dein größter Supporter ist, oder? Kann man das so sagen? Auch so irgendwie dein Vertrauter da in dem Bereich, der dich berät?
Ja, also ich glaube, egal in welchem Sport, du brauchst als Kind oder Jugendlicher immer irgendwie deine Familie, die das unterstützt und dich das, sag ich mal, machen lässt. So, ich Safe. Hatte das Glück, dass meine ganze Familie, meine Eltern und auch meine kleine Schwester damit nie Probleme hatten und immer hinter mir standen. Und mein Papa hat das halt mit mir im Kindesalter angefangen. So, und wenn du minderjährig bist, ich meine, ich bin mit 9, 10 schon weltweit gefahren, so, da kannst du nicht irgendwie alleine hinreisen. Also
ich habe hab gesehen, wie du in so ein, weiß nicht, bayerisches Fernsehen oder so mit so einem kleinen Kart reingefahren.
Ja. Genau, ja, aber zu solchen Sachen, da kannst du nicht als Minderjährige, also einfach fliegen, dann Leihwagen und von A nach B kommen, bedeutet, mein Dad ist immer mitgekommen. So, und es ist auch heute noch so einfach, ich glaube, es ist einfach gut, wenn du einfach eine vertraute Person um dich rum hast bei solchen Sachen und ja, auch immer, wenn was passiert, also da es ist, glaube ich, dann schon gut, wenn jemand von der Familie dabei ist. Aber ich glaube, meine ganze Familie, mein Dad, wir hätten nie gedacht, dass es irgendwie so weit mal kommt und das echt was Ernsthaftes dann okay. ist und ja, eigentlich 22 Stunden am Tag mich beschäftigt.
Ja, ja, wobei dein Vater ist ja Unternehmer, ja, ne? und supportet das Ganze ja auch, also deine Familie ja auch irgendwo finanziell. Ja. Ne? Das ist ja auch ein Thema, dass, also dieser Rennsport ist ja jetzt nicht wie, weiß ich nicht, so Breitensportarten, wo du sagst, da gehst du hin, da zahlst du, wenn überhaupt, deinen Mitgliedsbeitrag und alles ist fein. Ja. Kriegst am Ende noch irgendwie die Ausrüstung sogar gestellt bei manchen Vereinen. Beim Rennsport ist es ja so, dass du das Geld irgendwie mitbringen musst. Mein Bruder, der ist auch sehr in diesem ganzen Rennsport-Thema drin und der sagt auch immer so, boah, das wäre so ein Traum, irgendwann mal, sag ich mal, das Geld zu haben, um dann sich, klar, von den körperlichen Voraussetzungen muss dann auch alles passen, aber dass du dann irgendwie dich so als Fahrer einkaufen kannst irgendwo. Und würdest du sagen, das ist so ein entscheidender Faktor, wenn jetzt jemand sagt, weiß nicht, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte das werden oder irgendwie mein Kind möchte ich jetzt zum Rennsport schicken, dass man sagt, okay, das muss finanziell schon echt supported werden.
Ja, auf jeden Fall. Also der Motorsport, muss man dazu sagen, ist eigentlich so mit der einzige Sport mit Reiten, was ich so weiß. Also ich kenne mich da nicht aus, aber viele sagen das immer, was so die teuersten Sportarten sind, weil es ist jetzt nicht so wie beim Tennis oder Fußball, dass du einen Fußball brauchst oder einen Tennisschläger und einen Ball und dann auf den Platz im Ort gehen kannst und spielen kannst. Bei uns im Sport ist das alles, erstmal brauchst du eigentlich Geld. So blöd das eigentlich klingt. Und um dann überhaupt dahin zu kommen, die ganzen Betriebskosten etc. Und umso höher du kommst, umso teuer wird das Ganze. Also es gibt ja sogar in der Formel 1, die Hälfte der Fahrer zahlen zig Millionen pro Jahr, um Formel 1 zu fahren.
In der Formel 1
selbst? In der Formel 1. Viele wissen das noch immer nicht. Aber ja. Das sind dann die sogenannten Pay-Driver. Die sind da, natürlich sind die keine schlechten Fahrer so, aber die zahlen Geld, sehr viel Geld, um sich Formel-1-Fahrer nennen zu können.
Heftig. Also.
Und das zieht sich halt durch den gesamten Motorsport. Und ich brauche erstmal ein gewisses Budget, um meinen Sport überhaupt machen zu können. Und das ist halt einfach wirklich eine Downside so ein bisschen, weil ich sage immer, ich glaube, dass es draußen sehr viele Menschen gibt, egal ob männlich oder weiblich, die wahrscheinlich sehr viel mehr Talent hätten als wir alle zusammen, aber einfach die Möglichkeiten gar nicht haben, weil sie das Geld nicht haben. So. Und klar, wenn man jetzt davon redet, wenn jetzt Eltern hier zuhören und sagen, boah, aber eigentlich ja voll ein cooler Sport und es ist wirklich ein mega cooler Sport.
Überlegt es euch gut.
Ja, überlegt es euch gut, aber ich meine, als Hobby ist das alles machbar. Ein Kartsport, klar, wenn du das jetzt international bei Top-Teams betreibst, bist du da auch bei sehr hohen Beträgen dabei, aber um allein mal zu sehen, ob das Kind überhaupt daran Interesse hat, ist das alles ganz normal machbar. Also da gibt es in Deutschland auch genug Rennstrecken, wo man das ausprobieren kann. Klar, wenn man dann das wirklich weiter verfolgen will und sagt, aus der Leidenschaft soll auch irgendwann mal ein Beruf werden und man will ins Auto einsteigen oder sonstiges, da braucht man auf jeden Fall einen größeren Geldbeutel oder dann eben halt Partner und Sponsoren.
Ja, aber international gibt es wahrscheinlich, also auf die globale Sicht gibt es ja viele, die viel Geld haben.
Eigentlich alle, 99%.
Okay, also sagst du eigentlich, jeder, der da irgendwie unterwegs ist, hat gutes Geld. Also wie viel, was geht da rein? So.
Ja, also mein Papa sagt immer, wenn ich ein Junge wäre, dann hätte er mit mir den Sport nie so in dem Ausmaß betrieben, beziehungsweise hätte es auch nie betreiben können, weil das ist halt so ein kleiner Vorteil bei mir. Ich bin eine Frau und dementsprechend, weil es einfach wirklich fast keine Frauen bei uns im Sport leider gibt oder Mädchen, stichst du halt irgendwo heraus. So, dementsprechend habe ich nicht genug, aber ich habe Sponsoren und Partner, die mir das ermöglichen. Aber als Typ oder Mann heutzutage Sponsoren zu finden, ist einfach extrem schwer, weil es gibt davon halt, keine Ahnung, wie beim Fußball Tausende, die alle sagen, sie sind die Besten. Und wo diese Story halt ja, nicht mehr wirklich.
Ist schon erzählt.
Ja, korrekt. So, und dementsprechend sagt mein Papa immer, dass er den Sport dann nie so betrieben hätte. Und ja, über was für Preise redet man da? Naja, es kommt halt voll drauf an, was man, über welche Rennserien man redet. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt nur über einen Formelsport spricht, wenn man jetzt sagt, es gibt ja Formel 4, Formel 3, Formel 2 mit dem Ziel, in die Formel 1 zu kommen, dann muss man mit einem Budget zwischen 8 und 10 Millionen rechnen für die ganzen Serien, um bei Top-Teams mit den ganzen Testtagen etc., um dann auch ja, den Erfolg zu haben, um es in die Formel 1 zu schaffen, als erfolgreicher Fahrer, nicht als Paydriver.
Ja, um dann irgendwann das wieder reinzuholen, sage ich mal.
Korrekt.
Jetzt haben wir ein bisschen über Geld gesprochen, aber lass uns mal so über Rennsport an sich sprechen, ja, weil das machst du ja jetzt, seitdem du denken kannst, sage ich mal, übertrieben. Was macht es da so besonders für dich? Du hattest mal in irgendeinem Interview gesagt, so die Kurvengeschwindigkeit ist eigentlich das, was wie so eine Droge ist, dass man davon süchtig wird.
Ja, es sind super viele Facetten. Also klar, die Geschwindigkeit an sich, aber das ist eigentlich meistens, weil die meiste Frage kommt immer, was war das Schnellste, was du jemals gefahren bist? So, das ist gar nicht mal das Besondere, sondern das Besondere ist eigentlich wirklich die Aerodynamik und wie schnell du eben mit gewissen Autos durch Kurven fahren kannst. Also das können sich Leute gar nicht vorstellen, ja, wie krass die Aerodynamik da dann wirkt. Dann generell der Zweikampf in einem Rennen. Du bist irgendwo in dem Sport auf dich alleine gestellt im Auto, bist ein Einzelsportler, aber auf der anderen Seite hast du halt ein gesamtes Team hinter dir stehen von, keine Ahnung, 20 bis 40 Mann, die nur Tag und Nacht arbeiten, um dein Auto so schnell und so gut wie möglich zu machen. Und ja, du bist super viel unterwegs, du lernst super viele Leute kennen, egal ob gut oder schlecht. Und ja, wächst, glaube ich, als Mensch einfach wirklich heran, weil da ist so ein, ja, leider doch, ja, geldgetriebener Sport ist und auch sehr politisch. Hast du einfach, glaube ich, als junger Mensch schon mit sehr viel zu dealen und zu verstehen, was du sonst wahrscheinlich erst sehr viel später in deinem Leben irgendwie erfährst, dementsprechend. Ja, ich liebe den Sport und wirklich, keine Ahnung, ich persönlich hatte nie mit irgendeinem anderen Fahrer ein Problem. Also das sind dann echt irgendwie die Väter oder die Teamchefs oder sowas. Aber so das Miteinandersein im Sport ist extrem groß, was, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu wenig nach außen kommuniziert wird, weil es wirklich so eine große Familie ist.
Ich habe es auch, also auch von Project One, kennst du wahrscheinlich, die sind ja aus Lohne, also bei uns sozusagen in der Ecke. Und ich habe da mal mit Hans-Bernd Kamps, war ich bei denen. Und die haben dann auch erzählt, dass diese Community, das ist halt echt so ein, da kennen die Leute sich und sind herzlich miteinander. Also klar, neben all diesem ganzen Konkurrenzgedanken ist da halt wirklich auch viel Miteinander.
Voll. Und es ist halt auch so, als Fahrer verbringst du eigentlich echt immer mehrere Jahre zusammen. Also keine Ahnung, alle, die so ein bisschen 2 Jahre plus minus älter sind als ich, die kenne ich schon aus dem Kartsport. So, und du wächst irgendwo ein bisschen zusammen auf, weil du dich gefühlt jedes zweite Wochenende wieder auf irgendeiner Rennstrecke siehst und dich gut miteinander verstehst. Klar, im Kart oder im Auto mag sich keiner gegenseitig so, da ist es dann wurscht, wer einem vor oder hinter einem ist. Aber abseits der Rennstrecke sind es wirklich irgendwo Freundschaften, die dann entstehen. Und es ist schon eine große Familie.
Ja, und es ist ja auch ein Extremsport, kann man sagen, oder? Also hast du nicht mal irgendwo gesagt, so die meisten könnten nicht mal das Lenkrad drehen?
Ja, also ja, das Problem ist immer, viele Leute wissen nicht, wie anstrengend es ist, so ein Auto zu fahren. Also viele Leute denken immer, das ist wie Straßenauto fahren.
Wo du, Servolenkung.
Ja, genau, wo du noch die Popoheizung anmachst und dann, keine Ahnung, im Kreis fährst. Und das ist es halt überhaupt nicht. Also der ganze Formelsport oder Nachwuchsformelsport hat überhaupt keine Servolenkung. Also du musst das alles aus deinen Armen, aus deinen Fingern, Schultern lenken. Die Nackenmuskulatur muss extrem ausgebaut sein, einfach durch die gesamten hohen G-Kräfte, die du da ziehst. Und Ausdauer, wenn wir jetzt über Langstrecke reden, also 24 Stunden von Le Mans zum Beispiel, wo du als Fahrer 2 bis 3 Stunden am Stück im Auto sitzt. Und ich hatte letztes Jahr meine Smartwatch von Samsung an, die halt auch den Puls aufzeichnet. Und hatte halt von diesen 2 bis 3 Stunden Durchschnittspuls von 161 Schläge pro Minute. So, und das ist halt, Freunde, das ist komplettes Ausdauertraining. So, aber viele Leute glauben das halt nicht und können es halt auch null nachempfinden. Und da wird mir immer ein bisschen, da wäre ich ein bisschen sauer, wenn die Leute sagen, das wäre kein Sport.
Wie oft trainierst du? Kann man sagen, also, jeden Tag so?
Ja, also Off-Season jeden Tag. Es hängt natürlich immer ein bisschen ab, wie ich zu Hause bin und wie ich unterwegs bin. Aber in der Regel eigentlich schon 5 bis 6 Mal, also Tage pro Woche auf jeden Fall.
Und dann Simulator, Fitnessstudio, alles
also,
durcheinander.
Das ist halt so ein bisschen blöd an unserem Sport, dass halt die Trainingsmöglichkeiten nicht wirklich gegeben sind, weil einfach, keine Ahnung, ich wohne in München, die nächste Rennstrecke wäre Hockenheim, was 3,5 Stunden weg ist. Bedeutet, das Training besteht eigentlich aus Simulatorfahren und eben Kraft-, Ausdauer-, Reaktionstraining.
Und es ist auch super teuer, oder? Also ja, das also ist das, was ist, bei Project genau. One, was sie mir gesagt hatten, wenn genau. wir jetzt hier so einen Porsche RSR anschmeißen, dann hast du da mal eben ein paar tausend Euro
Korrekt.
Mit dem Zündschlüssel
Korrekt.
Weggehauen.
Korrekt, also es ist nicht nur alles eben ja, zeitlich was mit verbunden, wenn du irgendwo hinreisen musst, sondern eben auch extrem teuer. Man muss überlegen, die ganzen Rennteams sind ja eigentlich europaweit stationiert. Also zum Beispiel mein Rennteam von letztem Jahr sitzt in Portugal. So, bedeutet, man muss erstmal irgendwo hinkommen, wo die auch hinkommen. Dann kommen die mit 2 fetten LKWs, kommen mit 40 Mann, 2 Autos, die erstmal Reifen verschleusen, wo allein die Reifeneinsatz 2.500 Euro kosten. Das Ganze beziehen, bedeutet, du bist bei so einem Testtag immer, egal welche Rennserie, zwischen 14 und 25.000 Euro
Wahnsinn.
Dabei. So, das musst du erstmal haben. Und dementsprechend gibt es viele Rennserien, die so ein Testverbot eingeführt haben, dass du gar nicht testen gehen darfst, weil ja. sie einfach die Budgets unten halten wollen.
Aber ist ja sowieso mega interessant. Also die wirklich Formel 1 gucken, die sich dafür interessieren oder generell Rennsport, die wissen ja auch, wie viel von dem Auto abhängt, ne? Von der Technik. Also du, das hast du ja auch mal ja. gesagt, so wenn jetzt ein Hamilton ja. in einem Haas sitzt, dann würde der halt auch nicht gewinnen. So, ne, wenn man es jetzt, wenn man die Extreme sieht, genau. also ich glaube, dieses Zusammenspiel dann aus Team und Technik und Fahrerinnen, Fahrer, das ist schon echt interessant. Genau. Und dann die ganzen Regelungen, was darfst du, bis zu welchem Zeitpunkt. Also ich glaube, wenn man nicht so drin ist, dann hat man es nicht auf dem Schirm und dann denkt man eben, okay, die Autos sind alle ähnlich.
Ja, viele Leute wissen es nicht. Man kann es aber den Leuten auch gar nicht so verübeln, weil der ist wirklich extrem komplex. Aber es ist alles mit Geld verbunden und mit, also das Auto ist meistens mehr entscheidender als der Fahrer. In der Formel 1 ist das beste Beispiel. Also es ist auch überhaupt nicht so, dass Mercedes ein besseres Team ist als Haas oder Red Bull ein besseres Team ist als Haas. Aber Haas hat einfach extrem viel weniger Budget im Jahr wie Red Bull oder Mercedes. Ja. So dementsprechend weniger Mitarbeiter, weniger Entwicklungszeit etc. Auf was es dann genau runterkommt, kann ich auch nicht sagen. Aber das ist eigentlich der Grund dahinter. Und so zieht sich das durch den ganzen Motorsport. Auch in der Formel 3 gibt es Teams, die super gut sind, die einfach mehr Budget haben. Und ja, viele Leute wissen das noch immer nicht. Aber
wie viele Rennen fährst du so im Jahr?
Kommt immer drauf an. Also normalerweise hat eine Rennserie zwischen 8 und 10 Veranstaltungen im Jahr. Also es sind eigentlich im Jahr sehr viel mehr andere Termine als wirkliche Renntermine.
Also alles drumherum, PR und Co.
Korrekt.
Was ja
Korrekt.
Auch dieser ganze Apparat irgendwie mit sich bringt. Ne? Genau. Also wenn so viel von Sponsoren abhängt.
Genau. Ja, bei mir ist halt, also es gibt halt da unterschiedliche Fälle, wenn du jetzt, sag ich mal, von der Familie zu Hause oder vom Familienunternehmen, keine Ahnung, die Möglichkeiten hast und keine Sponsoren brauchst, dann musst du natürlich nicht zu so Events gehen, weil es einfach nicht notwendig ist. Aber ich habe nicht die Möglichkeiten von zu Hause und bin auf Sponsoren, Partner, Investoren angewiesen. So, und dementsprechend muss ich halt bei solchen Events sein, beziehungsweise einfach Sachen machen, habe Verpflichtungen, was auch alles cool ist, weil ich, glaube ich, dadurch einfach sehr viel lerne und auch weiß, wie schwer es ist, gewisses Geld zu verdienen. Aber ja, das sind natürlich dann auch immer Up and Downs und ja. Natürlich während der Corona-Zeit und Krieg etc. ist es jetzt auch nicht so leicht, Firmen zu finden, die in Leistungssport und dann auch noch Motorsport gehen und investieren.
Und du möchtest ja Vorreiterin sein, möchtest in die Formel 1 als Frau und das ist ja wirklich eine Männerdomäne. Aber eigentlich so von den Voraussetzungen her, ob jetzt Mann oder Frau, ich weiß nicht, die Fahrer, die sind doch auch alle relativ klein, leicht. Also jetzt rein vom Körperlichen, so von den, ich sag mal, Maßen ist es doch nah beieinander, oder? Oder
ja,
ist es also, dass man Frauen gar nicht so da sehen will? Also Mann in dem Fall.
Genau. Ja, also ich sag immer, das ist halt das Besonderste an dem Sport eigentlich, dass du halt als Frau den Sport genauso machen kannst wie Männer oder andersrum genauso. Es kommt halt nicht auf den Körper oder auf das Geschlecht drauf an. Klar musst du trainiert sein, klar musst du fit sein, aber das kannst du als Frau definitiv auch in der Formel 1. Mhm. Dementsprechend finde ich es immer ein bisschen schade, dass es heutzutage immer noch Leute gibt und auch Leute mit einer sehr hohen Position bei uns im Sport, die in der Öffentlichkeit sagen, dass eine Frau das nicht könnte, körperlich. Und ja, damals oder in der Regel ist es schon so, umso leichter, umso kleiner, umso besser. Aber vor ein paar Jahren wurde diese Regelung eingeführt, dass es ein Mindestgewicht gibt bei Fahrern.
80 Kilo,
genau.
Ne?
Dementsprechend hat sich das auch alles ein bisschen geändert. So, aber natürlich, wenn du jetzt 2 Meter groß bist, wird schwer,
dann musst du dich schon ducken, oder?
Ja, wird schwer, in so eine Formel 1 reinzupassen. Aber das will ich ja genau eigentlich beweisen, oder ich glaube, alle Frauen bei uns im Sport so ein bisschen beweisen, dass es eben möglich ist, als Frau in der Königsklasse anzutreten und somit du dann eben auch mehr Mädels zumindest in den Sport bringst, weil es gibt ja nicht nur die Kategorie Rennfahrer sein, sondern auch, wenn du jetzt einfach generell auf ein Formel-1-Wochenende gehst und in das Fahrerlager reingehst, dann wirst du 95% Männer sehen und vielleicht 5% Frauen. Und es gibt ja so viele Branchen, egal ob Journalistinnen, Mechaniker, Ingenieur, I don't know, wo einfach immer noch zu wenig Frauen sind. Und ich glaube, das muss genau geändert werden.
Und da bist du ja so ein Role Model in dem Fall, ne? Die das Ganze versucht voranzutreiben.
Genau.
Ich werf mal ein paar Namen in den Raum und dann kannst du mal sagen, was du mit denen gemeinsam hast. Und zwar Tiger Woods, Roger Federer und, wer war der dritte, Michael Phelps. Also das sind ja so Athleten, die kennt eigentlich jeder, ja. Und die haben mal einen Award bekommen und du hast den dann auch gewonnen. Erzähl mal davon, weil wir haben im Vorfeld gesagt, wir wollen da jetzt nicht groß drüber sprechen, aber ich finde, das ist schon was, was man auf jeden Fall mal kurz thematisieren sollte.
Ja, danke. Ja, ich habe 2009, also ich habe 2020 den Laureus Sport Award bekommen und das ist ja, sag ich mal, der, wenn du als Sportler einen Laureus Award gewinnst, ist das wie der Oscar eigentlich. Und ja, ich habe den in der Kategorie Comeback of the Year damals bekommen und bin da wirklich gegen andere Mannschaften und Sportler angetreten, die auch einfach Geschichten haben, wo du echt denkst, also mir sind da damals die Tränen gekommen und ich habe da einfach dann gewonnen, weil ich 2018 einen schlimmeren Unfall hatte in Macau und in der Formel 3 und genau ein Jahr später da zurückgekehrt bin an die Strecke und 2019 dann eben das Rennen gefahren bin. Und dafür wurde ich dann eben ausgezeichnet und habe diesen Award zu Hause stehen. Und das ist so krass, weil der Award, der kommt einfach von Cartier. Und ich habe den damals bekommen und dann wurde er mir nach der Bühne wieder abgenommen und dann habe ich halt diesen kompletten Award bekommen in dieser fetten Cartier-Box, in dieser roten. Ich war so, oh, das ist schon schön. Der steht aber immer noch neben meinem Bett.
Und dieser Unfall, also hattest du vorher auch schon Unfälle, die, ich sag mal, krasser waren, oder war das so das erste Mal, dass du so richtig aus der Bahn geworfen wurdest?
Ja, also ich meine, du hast in dem Sport natürlich immer irgendwelche Unfälle, aber die Autos sind so sicher heutzutage, mir ist nie was passiert. Ja. Also auch jetzt, ich meine, jetzt mache ich den Sport schon 18 Jahre, oder 16 Jahre, ja 18 Jahre. Und ich hatte nur diesen einen Unfall, wo ich mir auch wirklich was gebrochen hatte. Und auch, ich meine, wenn man das Video anschaut, was ja mehrere Menschen gemacht haben, dann sieht man oder denkt man ja eigentlich, dass die Person das nicht überlebt oder einfach alles sehr viel schlimmer ausgeht, wie es mir dann eigentlich im unterm Strich ging. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie sicher die Autos geworden sind, wie die FIA, also FIA ist immer das gleiche wie die FIFA, nur bei uns im Sport halt, so die Sicherheitsvorkehrungen an der Strecke verbessert hat und wie wenig da eigentlich noch passiert. Und man muss sich mal vorstellen, der Unfall ist damals mit 280 km/h passiert und ich habe mir nur zwei Wirbel gebrochen. Hatte noch Rückenmark und alles gequetscht, aber es waren trotzdem nur zwei Wirbelbrüche. Wenn du heute auf der offenen Straße einen Unfall mit 50 km/h hast, dann kann das schon schlimmer aussehen. So, und das muss man, glaube ich, einfach immer ein bisschen vergleichen. Deswegen, ja, es ist ein Extremsport, aber man ist sich dem bewusst.
Ja, und ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, wie man mehr aus der Bahn fliegen soll, als du das da bist. So.
Ne? Vor allem fliegen.
Ja, ist ja so. Von daher, und dann hast du gesagt, okay, ist jetzt passiert, aber ich fange direkt wieder an. Also als du dann wieder konntest, ja, oder hattest du dann Hemmung?
Nee, also ich meine, ich wurde damals relativ schnell, also am Tag danach direkt operiert und war dann 100 Tage später das erste Mal wieder im Auto gesessen. Und für mich war irgendwie klar, also klar ist das Video schlimm und alles, aber keine Ahnung, ich bin da irgendwie ein positiver Mensch. Also für mich war einfach wichtig, dass ich keine Schuld hatte. Für mich war wichtig, dass alle Leute, die da mit involviert waren in dem Unfall, keine, sag ich mal, lebensverändernden Verletzungen hatten. Und das war alles, das hat alles gepasst. Dementsprechend war für mich klar, dass ich den Sport weitermachen will, weil es einfach schon immer mein Leben war. Und ich auch dieses Ziel, irgendwie das Frauenbild zu ändern oder einfach mehr Respekt für Frauen zu schaffen, weiter verfolgen will. So. Und ja, das ist halt irgendwie meine große Liebe. So. Deswegen will ich dann auch weiter ins Auto zurück. Und Macau ist lustigerweise irgendwie meine Lieblingsstrecke, weil die Strecke einfach super geil ist und die Leute mega cool sind. Ins Krankenhaus muss man jetzt vielleicht nicht, das Essen ist auch nicht so super, aber ansonsten war für mich klar, dass ich da auch wieder hin zurück will und dass das dann gleich das Jahr darauf passiert, hatte ich auch nicht gedacht so schnell, aber es ist dann irgendwie zustande gekommen und war trotzdem ein cooles Wochenende oder eine coole Woche.
Ja, Und du bist ja DTM jetzt die letzten Jahre gefahren, zweimal Le Mans, dreimal?
Also dreimal Le Mans und ein Jahr DTM, ja.
Ja, und dann hattest du aber ja auch Rückschläge, ne? Also ich hatte da was gelesen, dass du ein Team hattest, G-Drive, ja, und genau. Plötzlich hing das dann irgendwie in der Luft, also ja. Treten die überhaupt an, könnt ihr überhaupt antreten? Ja. Dann hast du wieder ein neues Team gefunden, also es ist ja auch echt schon so ein Höhen- und Tiefen-Ding, oder?
Korrekt.
Wo sich irgendwie jedes Jahr, ja. Ich sag mal nicht unbedingt wie im Fußball oder so, wo du dein Team hast und du weißt irgendwie, das läuft so weiter, sondern jedes Jahr ist gefühlt eine neue Situation.
Ja, also ich glaube, in vielen Sportarten hast du ja, sag ich mal, deinen Saisonplan und egal ob jetzt Leichtathletik, du hast deinen Club oder deinen Verein und weißt, wann du ja deine Wettkämpfe hast. Bei uns im Sport ist das ein bisschen anders. Also du als Nachwuchsfahrer oder ich sag mal so als Fahrer, der oder die vielleicht ihr großes Ziel noch nicht erreicht hat, so schaust du echt immer von Jahr zu Jahr, was für dich mit dem Budget, das du hast, am meisten Sinn macht. Und ich habe immer gesagt, der Formelsport ist eigentlich mein Zuhause. Ich habe mich dann 2020 vom Formelsport verabschiedet, aus Budgetgründen. Und habe einfach dann von Jahr zu Jahr geschaut, was macht Sinn. Und dann ist eben DTM aufgegangen, hatte damals Schaeffler als großen Partner, die mir das ermöglicht haben. Langstrecke bedeutet also 24 Stunden von Le Mans. Solche Rennen sind extrem coole Autos und es ist super professionell und eben mit das größte Motorsport-Event. Dementsprechend habe ich das die letzten 3 Jahre gemacht. So dann, weil du es angesprochen hast, G-Drive, das war einfach großes Pech, weil das war ein portugiesisches Team oder ist ein portugiesisches Team, für die bin ich dann auch schlussendlich letztes Jahr gefahren. Aber der Hauptsponsor von dem Team war G-Drive, was eine Tochtergesellschaft von Gazprom ist. So, dann kam letztes Jahr im März der Krieg. Natürlich konnten die dann nicht antreten. War alles super kompliziert und hat einfach Höhen und Tiefen so. Und jetzt, also eigentlich die Phase zwischen Dezember und Februar, sollte man nämlich eigentlich nie so auf Saisonplanungen ansprechen. Das ändert sich wirklich tagtäglich. Und von einer Party schmeißen zum Heulen am nächsten Tag ist immer alles dabei. aber trotzdem, ja, das ist irgendwo dann auch wieder das Besondere so. Ja. Und dieses Jahr wird, denke ich mal, wenn das alles so klappt, wie geplant und wie besprochen, dann wird das auf jeden Fall ein cooles Jahr werden.
Also können wir uns aber trotzdem die Frage, ob man dich dieses Jahr in Le Mans sehen wird, erstmal sparen, hast du ja am Anfang gesagt. Aber wenn du was sagen willst, natürlich
ja,
mal gerne.
Ja, also ich meine, dieses Jahr ist 100 Jahre Le Mans. Also eigentlich wollte ich oder will ich da unbedingt fahren. Aber jetzt ist eine andere Tür aufgegangen, was schon seit mehreren Jahren mein Ziel war, wieder zu machen. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich nicht in Le Mans dieses Jahr fahren, aber dafür was anderes sehr cooles, so, wo ich sehr happy bin. Also,
Das
war jetzt alles, was ich sagen konnte.
Wieder hört sich auf jeden Fall nach vielleicht auch Formel an. Wir schauen mal.
Vielleicht.
Lass uns mal auf nochmal auf Social Media eingehen, weil du hast gesagt, du hast jetzt nicht irgendwie das Backing, ne? Scheich-Familie, jetzt mal übertrieben gesagt, ja. Sondern du bist halt auf Sponsoren angewiesen und du bist ja auch auf Social Media präsent, hast über 500.000 Follower auf Instagram, ich glaube um die 80.000 auf YouTube, was habe ich geschrieben, 180.000 auf TikTok, ja. Also du bist da echt präsent, ja. Und hast natürlich auch irgendwelche Partner-Deals mit Samsung und Co. Ist das ja auch part of the game für dich, dass du dich da vermarktest, um für einen potenzielles Team irgendwie noch attraktiver zu sein, weil du vielleicht sagen kannst, pass auf, ich kann über meine Personenmarke auch nochmal einen Sponsor mehr ziehen?
Also ich glaube, für Teams oder Hersteller ist es jetzt nicht so wichtig, aber um einfach Sponsoren und Partner zu finden, ist Social Media heutzutage extrem wichtig. Ich weiß noch, ganz früher zu Car-Zeiten war es immer wichtig, so Logo-Platzierungen etc. und hat man noch so Pressemappen geschrieben. Das hat sich ja alles verändert. Also heutzutage, jede große Firma schaut natürlich auf Reichweiten und sportlich, aber auch auf Social Media und da die ganzen Zahlen und Nummern. Und das Positive ist, mir macht das Ganze auch Spaß. Also ich habe auch YouTube damals angefangen, weil ich eigentlich den Fans nur zeigen wollte, wie sich so das Wochenende oder so ein Renntag behind the scenes abläuft, weil viele Leute, also du siehst es als Fan ja gar nicht. Die Fernsehkamera bringt es auch 0,0 oder kann es auch gar nicht rüberbringen. So, und deswegen habe ich YouTube angefangen. Aber ja, ich muss mir halt, um meinen Sport zu machen, muss ich dieses gewisse Budget zusammenbekommen. Und Social Media, da findest du halt heutzutage einfach Firmen, die darauf halt auch sehr viel Wert legen. Und ja, das versuche ich natürlich zu nutzen, aber ich sage immer, wenn irgendwann die Person kommt oder die Firma kommt, die sagt, gut, wir zahlen dir deine Karriere bis zu dem und dem Punkt, wenn du dein Ziel erreicht hast, dafür musst du aber alles löschen, dann mache ich das in der nächsten Minute, weil ich bin Sportlerin und ich habe sportlich gesehen meine Ziele und der Rest gehört irgendwo dazu, weil ich es machen muss. So. Ja,
Mittel zum Zweck.
Ja, korrekt.
Und Sponsorensuche läuft dann über dich, über deinen Papa oder wie muss man sich das vorstellen? Oder sind das dann Sponsoren, die wirklich sagen, wir haben dich als Sportlerin? Weil ich hätte jetzt gedacht, das ist eher so dieses Thema Red Bull Racing Team oder so und dann suchen die sich im Prinzip die Fahrerinnen und Fahrer.
Genau, so ist es ja, aber das sind ja Rennteams. Also bei Rennteams oder Herstellern ist es schon so, dass die sich die Fahrer suchen, aber die suchen sich die eigentlich mehr wegen sportlichen Gründen oder politischen Gründen, also politischen Gründen, keine Ahnung, wenn jetzt der Markt gerade gepusht werden muss, dann suchen sie sich halt aus dem Land oder Kontinent einen Fahrer. So, das ist immer ein bisschen strange bei uns im Sport. So, und Sponsoren ist es unterschiedlich. Also natürlich gibt es hier und da Firmen oder irgendwelche Agenturen, die für Firmen einen direkt anschreiben, was natürlich dann super ist, weil das natürlich sehr viel Arbeit erspart und dann halt da gewisse Randfragen reinkommen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch zwei Agenturen, die halt, sag ich mal, versuchen, Kooperationen oder Sponsoren zu ermitteln und zu verhandeln etc. So, mein Dad, der organisiert eigentlich die ganzen Reisen eher, der ist so Sekretärin.
Personal Assistant.
Genau. So, und das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und dann gibt es natürlich komplett unterschiedliche Paketpreise oder Pakete, die man anbieten kann. Also egal, ob das, es gibt natürlich das reine Social Media, wenn es halt nur irgendwelche Postings auf Social Media sind, dann gibt es natürlich noch mit Logo-Platzierungen, mit Leute, dass irgendwie Leute zu Rennstrecken kommen können und da alles haben, also das ist alles komplett, ja, breit und klein, alles möglich immer. Und dann muss man halt einfach schauen, dass es für die Firma, die Person XY und halt mich und den Sport vereinbar ist und für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist.
Ja, habe ich verstanden.
Ja, es ist super komplex.
Ja, so, nein, das ist ja auch, aber dieser Sport ist halt sehr kommerzialisiert, das ist ja auch kein Geheimnis. Du bist ja früher auch gegen Mick Schumacher gefahren. Mhm. Jetzt ist er in der Formel 1 und du sagst ja, das ist dein Ziel, da irgendwann letztendlich dann wieder gegen ihn zu fahren vielleicht. Gibt es da so ein Alter, wo man sagt, bis dahin sollte man es irgendwie geschafft haben? Ist das, also wie ist das beim Rennsport so? Bis wann sitzt man da im Auto?
Es ist super schwer zu sagen. Normalerweise früher hätte man schon gesagt, mit 24 sowas solltest du in der Formel 1 sitzen, weil danach ist es nicht mehr wirklich möglich. Aber jetzt zum Beispiel Nick de Vries, der fährt jetzt dieses Jahr das erste Jahr Formel 1 für AlphaTauri AlphaTauri. Und der ist, glaube ich, auch schon 28 oder 29. So, und bei dem hat sich halt auch einfach die Tür geöffnet, weil er letztes Jahr ein Rennen für Williams fahren durfte und halt da super gut war. Und deswegen hat halt AlphaTauri gesagt, gut, oder Dr. Marco, du fährst nächstes Jahr für uns Formel 1. Also das hat sich super geändert. Klar, wenn du jetzt vielleicht die drei davor stehen hast, dann wird es wahrscheinlich eher schwer. Aber ich habe da ja noch ein paar Jährchen hin, von daher.
Hast noch ein paar Jährchen. Du hattest auch mal gesagt, dass Lewis Hamilton dein Vorbild ist. So, ist es immer noch so?
Schon. Also Vorbild, ich glaube, sportlich gesehen versuchst du dir einfach immer von irgendjemandem alles irgendwie ein bisschen abzuschauen. Aber ich finde ihn einfach eine coole Socke so. Also der ist super offen, der steht auch für andere Sachen und nicht nur für den Sport. Und es hat unterschiedliche Interessen, unter anderem auch Fashion. Und ja, ich finde ihn irgendwie einfach einen coolen Typ so. Und hat halt auch die letzten Jahre einfach bewiesen, dass er ein extrem guter Rennfahrer ist. Von daher ist das so mein Vorbild, wenn man das so nennen kann.
Ja. Bist du eigentlich, was Formel E und sowas angeht, bist du da aufgeschlossen? Sagst du, das passt, wenn die irgendwie die Motorengeräusche richtig imitieren oder?
Also ich arbeite mit der Formel E auch schon ein paar Jahre jetzt zusammen und ich glaube einfach, dass der Motorsport sich natürlich auch ändern muss, beziehungsweise ja auch schon ändert. Ich weiß nicht, ob das ganze Elektrothema so wirklich die Zukunft ist. Zum Beispiel Biofuels wurde bei uns letztes Jahr in der Langstrecke schon komplett hundertprozentig eingesetzt. Ganz Le Mans ist mit hundertprozentigem synthetischen Fuel gefahren. Wurde nur irgendwie viel zu wenig kommuniziert, weil eigentlich war es ein riesengroßer und wichtiger Schritt so. Und da tut sich auf jeden Fall was. So, ob die Formel E direkt jetzt als Meisterschaft die Zukunft ist, weiß ich nicht. Aber jeder Hersteller, der gesamte Motorsport hat dann natürlich auch den Druck von außen, was zu ändern. Und ja, ich meine, die Formel 1 ist schon seit mehreren Jahren Hybrid. Ganze Langstrecke, die ganzen LMP1 oder LMDH, die jetzt kommen, sind auch alle Hybridmotoren mit Biofuels. Von daher, das wird schon, es kommt halt nur mal drauf an, wie schnell passiert der Wandel.
Ja, aber W-Series feierst du nicht so,
nee, ne? Nee, das muss ich auch gar nicht bereden. Also, nee,
aber ich finde es interessant, weil es ist ja so, das wäre ja ein leichter oder viel leichterer Weg. Aber das würde ja auch irgendwie dem widersprechen, was du sagst. So nach dem Motto, die Sportart ist halt
Also leichterer Weg würde ich jetzt nicht so. Also es ist ja so, dass das, also die W-Series ist eine Frauenserie, W wegen Woman Series, wo eben nur Frauen fahren dürfen.
Ja.
Und ich habe halt von Anfang an gesagt, dass ich diese Serie niemals fahren werde, weil genau das ja das Besondere an dem Sport ist, dass du Mann und Frau gemischt sein können. Und das ist ja auch nicht so. In der Uni studieren auch Männer und Frauen zusammen, weil es nun mal normal ist und möglich ist. Warum muss man das bei uns im Sport jetzt trennen, wenn es auch möglich ist? Und ja, die, meiner Meinung nach ist die Serie eine reine Marketing-Serie, weil ja, das einfach so nicht funktioniert. Und die haben auch letztes Jahr, dann haben die zwei Rennen früher aufhören müssen, weil sie kein Geld mehr hatten. Also es gibt einfach mehrere Gründe, wieso ich sage, nee, ich will gegen die Besten im Sport fahren. Und das sind halt leider noch Männer. Und gegen die verlieren und gewinnen, weil ich glaube einfach, dass ich da am meisten lerne. Und nicht, wenn ich nur mit 20 anderen Frauen, wo das Niveau sehr viel niedriger ist, im Kreis fahre.
Ja, und wer oder was inspiriert dich? Hast du da so Personen, Dinge, wo du sagst, dass... Ach, treibt dich an, motiviert dich?
Ach, voll unterschiedlich. Also klar, irgendwo, wenn man jetzt, also was inspiriert mich? Irgendwo Inspiration fand ich immer so ein bisschen Lindsay Vonn, weil die sich immer Ziele gesetzt hat. Also die ist ja Skiabfahrerin gewesen und eigentlich mit die Beste. Und weil die hat sich irgendwie immer Ziele gesetzt, die so viele für unrealistisch erklärt hätten etc. Und hatte auch super viele Rückschläge, verletzungsbedingt bei ihr, aber ist immer wieder zurückgekommen und sie hat mich irgendwie immer so von der mentalen Einstellung inspiriert her. Und sonst einfach, wenn du, ich finde es einfach traurig zu sehen, wie wenig Mädels und Frauen es bei uns im Sport gibt. Und ich hoffe einfach, dass ich irgendwann so eine Omi bin und dann halt, keine Ahnung, Formel 1 oder wie auch immer dann die Königsklasse heißt, schaue und genauso viele Mädels oder Frauen mitfahren wie Männer so. Und das ist einfach so ein bisschen ein Traum, den ich habe generell für den Motorsport oder das Frauenbild, weil im Motorsport sich halt einfach 50% der Weltbevölkerung ausschließt, nur weil sie halt sagen, dass es Frauen nicht könnten vom Geschlecht her. Und das ist einfach traurig und das will ich ändern.
Finde ich cool. Was glaubst du oder was würdest du sagen, sind so Dinge, die wichtig sind, um erfolgreich zu sein?
Disziplin, Ehrgeiz, irgendwo in unserem Sport zumindest zum leichte Arroganz und ja, Durchhaltevermögen. Und bei uns im Sport natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Aber ich glaube, das ist auch in jedem Sport ähnlich so ein bisschen. Du hast immer Höhen und Tiefen und du hast super Jahre und du hast komplett beschissene Jahre so. Aber dann kommt es halt echt drauf an, weiterzumachen und härter zu trainieren und aus Sachen zu lernen. Und teilweise auch zu akzeptieren, dass du manche Sachen nicht ändern kannst.
Ja, und ich glaube, viele Dinge, die du gerade gesagt hast, die eignet man sich auch irgendwo durch den Sport an, oder?
Definitiv, definitiv. Also ich glaube, da ist auch jeder Sport dann wieder ein bisschen anders, wo es dann drauf ankommt. Aber wenn du so einen Sport oder etwas so lange machst, dann lernst du sehr viel und verstehst sehr viel und lässt manche Dinge dann auch nicht mehr ganz so nah an dich ran. Weil du, ich glaube, wenn du jung bist, dann denkst du immer oft, dass es irgendwie gegen dich als Person oder persönlich jetzt ist. Aber in vielen Dingen ist es dann wirklich, was du einfach nicht kontrollieren kannst und wo du echt sagen musst, verrückt. Irgendwann, ich sag immer, mein Dad und ich sagen immer, irgendwann schreiben wir ein Buch. Wenn wir mit dem Motorsport fertig sind, dann schreiben wir ein Buch über das Ganze, was passiert ist.
Ja, ich glaube auch irgendwann versteht man so ein bisschen mehr, wie der Hase läuft oder wie das System ist und bezieht das eben nicht auf sich, sondern sagt, okay, es ist halt so und es betrifft mich dann eben auch, aber hat so gesehen nichts mit mir zu tun, ne?
Voll.
Was ist denn außer Formel 1 noch auf deiner Bucketlist? Hast du da irgendwas?
Oh, vieles. Also ich will echt noch viel so von der Welt sehen und was auf der Bucketlist ist. Ich will irgendwann mal aus dem Flugzeug springen, obwohl ich, glaube ich, richtig Angst hätte, aber das will ich irgendwann mal machen. Und sonst, ja, voll unterschiedlich, das kann ich dir jetzt gar nicht aufzählen, kochen lernen.
Oh, ja, musst du wahrscheinlich, wenn das Reisen ein bisschen weniger wird irgendwann, dann kannst du dir da in Ruhe alles zusammensuchen und starten. Ja, mega cool, Sophia, danke dir.
Ich sag danke.
Ich glaube, für die Zuhörenden richtig cool, mal von dir ja als junge, ambitionierte Rennfahrerin zu hören, was sich da so antreibt, was bisher so deine Erfahrungen waren. Und zeigt halt auch wieder dieses Thema Normal Gets You Nowhere. Ja, was das eben auch wieder für ein individueller Weg ist, den du da verfolgst, wo du ja auch noch lange nicht am Ende bist. Das ist ja auch das Schöne, dass du da noch Ziele vor dir hast, die du verfolgst, denen du hinterherfährst, sag ich mal, auf die du zufährst. Und ja, deswegen vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast.
Ich sag danke.
Ciao, ciao. Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback.
Mach's gut und bis bald.